In den kommenden Wochen möchte ich mit euch das Buch Daniel entdecken. Ausgehend von zwei Fragen. Die eine, wie leben wir als Christen und auch als christliche Gemeinde in einer säkularer werdenden Gesellschaft? Also in einer Gesellschaft, die Jesus Christus nicht mehr kennt, uns aber gleichzeitig mit ihren Werten und Sichtweisen und Lebensformen herausfordert. Also letztlich ist das eines der Leitthemen des Daniel-Buches. Babylon, das ist nicht nur eine historische Stadt, heutiger Irak gelegen. Babylon steht symbolisch für eine Welt ohne Gott und für die Werte dieser Welt. Und das ja nicht nur im Daniel-Buch, sondern quer durch die ganze Bibel, schon beim Turmbau zu Babel bis hinein in die Offenbarung. Und gerade deshalb können wir von Daniel lernen, meine erste Frage, wie leben wir als Christen und als christliche Gemeinde in einer säkularer werdenden Gesellschaft? Und die zweite Frage, wenn gerade auch in den vergangenen Jahren immer wieder von Endzeit die Rede war und ist, was können wir biblisch verantwortet dazu sagen? Wohin geht die Reise? Was meint Endzeit? Daniels endzeitliche Visionen im zweiten Teil seines Buches und dann auch ihre Aufnahme im Neuen Testament zeigen uns, Gott hat einen Plan und hat einen Plan mit dieser Welt und bei manchem, was wir auch aktuell erleben und vielleicht nicht verstehen, Gott hält die Geschichte in seiner Hand und er schreibt Heilsgeschichte und das hilft, manches auch besser einzuordnen. Und so wird uns Daniel sowohl als Person wie auch mit seiner Botschaft zum Ermutiger. Und deshalb unser Thema in den kommenden Wochen, unerschütterlich mit Daniel Glauben leben. Teil 1 an den Septembersonntagen, Christ sein in einer säkularer werdenden Gesellschaft. Und Teil 2 dann im November, Endzeit, was uns aus biblischer Sicht erwartet. Zunächst ein paar Eckdaten zum Buch Daniel, jetzt zum Einstieg in die Serie. Das Daniel-Buch gliedert sich in zwei Hauptteile. Einen biografischen Teil, Kapitel 1 bis 6 und ab Kapitel 7 in Ich-Rede, Daniels formuliert Visionen, endzeitliche Visionen, mit denen Gott Daniel eine Zukunftsschau erlaubt. Wobei Kapitel 7 interessanterweise beide Teile miteinander verbindet, sprachlich, formal, parallelen Bezüge zum biografischen Teil hat, aber inhaltlich diese Visionen dann eröffnet. So wird Kapitel 7 die Mitte des Daniel-Buches, formal und inhaltlich. Interessant dann auch, wenn wir jetzt in den kommenden 4 Wochen den ersten Teil des Daniel-Buchs, in diesen biografischen Teil hineingehen, wie diese Kapitel aufgebaut sind. Und zwar immer, dass zwei Kapitel aufeinander bezogen sind und sich so drei Kreise entstehen. Kapitel 2 schildert uns Nebukadnezars Traum, dieser Statue, die Daniel dann als diese vier Weltreiche deutet. Zugeordnet zu Kapitel 7, Daniels eigene Vision von vier Tieren, symbolisch für vier Weltreiche und den kommenden Menschensohn, bezugnehmend. Ein erster weiterer innerer Kreis. Nächste Woche dann Thema Kapitel 3 und Kapitel 6. Kapitel 3 Daniel im Feuerofen, Kapitel 6 Daniel in der Löwengrube. Wird schon beim allein Hören der Themen deutlich, es sind Bezüge da. Und dann schließlich der innerste Kreis, Kapitel 4 und 5, 4 Nebukadnezars Überheblichkeit und Gottes Gericht. Und Kapitel 5 Belshazzars Überheblichkeit und auch hier wieder Gottes Gericht. Kapitel 1. Die Überschrift zu dem Ganzen, mit der geschichtlichen Einordnung und auch seinem Leitthema. Und an diesem Aufbau des ersten Buchteiles orientiere ich mich auch an für die kommenden Sonntage mit den Themen heute Daniel 1, Entscheidung. Nächste Woche Daniel 3 und 6, Anbetung. In 2 Wochen Daniel 4 und 5, Gewicht. Und schließlich Daniel 2 und 7, Herrschaft. Soweit der Vorreden. Gehen wir hinein in das erste Kapitel des Daniel-Buches, wie wir es vorhin gehört haben, in der Schriftlesung unter der Überschrift Entscheidung. Und schon die ersten Verse machen klar, und das ist meine erste Unterüberschrift, Babylon fordert heraus. Babylon fordert heraus. Wir schreiben das Jahr 605 vor Christus. Jerusalem ist noch nicht zerstört. Die Babylonier waren hier ja verantwortlich dann, aber das hat nur 18 Jahre gedauert. Jerusalem steht noch, der Tempel steht noch. Aber mit dem Jahr 605 demonstriert Nebukadnezar als König Babylons, oder in dem Jahr ist er dann auch König geworden, wer ab jetzt das Sagen hat. Schon 7 Jahre vorher, im Jahr 612 vor Christus, erobern die babylonischen Truppen Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Großreiches, und beenden damit die assyrische Weltherrschaft. Kann man nicht anders sagen. 605, jetzt 7 Jahre nach dem Ende Assyriens, kommt es zur großen Entscheidungsschlacht zwischen den zwei noch verbliebenen Global Playern, Babylon und Ägypten. 605, Schlacht von Karkemisch an der Grenze heutiger Irak, Syrien. An dieser Grenze Karkemisch entscheidet sich's, indem Babylon das ägyptische Heer besiegt und damit die alleinige Weltherrschaft, das war die damals bekannte Welt, die alleinige Weltherrschaft innehat und damit auch die Oberhoheit über das Königreich Juda, also diese Landbrücke zwischen den Weltreichen des alten Orients, Zweistromland und Ägypten. Auch die Oberhoheit eben über das Königreich Juda, einschließlich der Plünderung des Tempels, noch nicht der Zerstörung und der Verschleppung von Menschen. Ausdrücklich genannt werden hier junge Menschen, die Zukunft des Landes, Teenager. Im Alter von euch Konfis, ist eindeutig auch durch den weiteren Verlauf der Geschichte und auch was das für diese jungen Leute und ihre Familien, für dieses Land bedeutet haben muss. Menschlich und auch geistlich. Also wenn man es jetzt wirklich auch in den Konfis hinein überträgt, Gott im Konfis, in der Gemeinde, im Gottesdienst, im Tempel, haben wir es doch gelernt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Da haben wir es einander gelernt. Und jetzt das, Vater, dass ich nicht lache. Du hast mir gerade meine Familie genommen. Die Kinder, die Eltern. Allmächtiger, ich lache nochmals, die babylonischen Götter waren definitiv stärker. Schöpfer, das behaupten die Babyloner von ihren Göttern genauso. Daniel und seine Freunde erleben, Babylon fordert heraus. Und diese kaputte Welt fordert heraus. Bis heute fragen wir ja genauso, Gott, wo bist du? Warum? Weshalb muss ich da durch? Und als Gemeinde geht es ja weiter. Nebukadnezar beraubt die Gemeinde ihres Tempelschatzes, ihrer Geräte, die sie auch im Gottesdienst verwendet haben. Und wir heute leiden daran, dass ganze Kirchen und Gemeindehäuser verkauft und umfunktioniert werden. Natürlich im Gegensatz zum Diebstahl Nebukadnezars damals erscheint es uns, ich sag mal vernünftig, Kirchen, die leer stehen, ja, zu veräußern. Sie verursachen Kosten sonst. Und dennoch ist es natürlich ein Schmerz, wenn Gebäude, die uns heilig sind, veräußert werden. Und Menschen auch am Ort, vielfach auch in Deutschland, keine Gemeinde mehr haben, insbesondere im Osten Deutschlands, sondern kilometerweit fahren müssen. Spannend, wie Daniel in seinem Buch das Ganze dann später deutet, Vers 2. Gott gab Joachim, den König von Juda, in die Gewalt Nebukadnezars, und auch einen Teil der wertvollen Gefäße aus dem Haus Gottes gab er Nebukadnezar zur Beute. Zweimal Gott gab. Nun hatte die Eroberung Jerusalems 587, also 18 Jahre später, mit der Zerstörung des Tempels und dem Ende des Königtums, ich sag mal, eine heilsgeschichtliche Bedeutung, also einen Sinn und geradezu einen heilsgeschichtlichen Sinn, verkürzt, damit endet der alttestamentliche Heilsweg. König und Tempel waren zuständig, dass Israel das Heil erlangt. Und Gott beendet diesen Heilsweg für Israel und für uns zum Glück heute auch mit der Sendung seines Messias, die er hier vorbereitet und ankündigt. Klammer zu, also die Tempelzerstörung damals hatte einen Sinn, dieses Leid. Wenn wir heute Leid erleben, hat es oft keinen Sinn und schon gar keinen heilsgeschichtlichen. Was wir aber von Daniel lernen können, wir heute, es gibt kein Leid in dieser Welt, das an Gott vorbeigeht. Als ob es größer wäre als Gott. Gott muss es zumindest zulassen. Gott sitzt im Regiment, verdeutlicht dieses zweimalige Gott gab. Und als Christen sehen wir zum Glück nochmals weiter, weil ja auch da dann mit Gott gab Fragen verbunden sind. Aber als Christen sehen wir nochmals weiter, indem Gott solches Leid ja nicht nur zulässt, sondern in Jesus am Kreuz auf sich nimmt. Krankheiten, Schmerzen, sagt Jesaja, unsere Schuld am Kreuz auf sich nimmt und unser Leid und uns mitsamt unseres Leides trägt. Wir werden in den nächsten Wochen lernen, wie sehr das babylonische System nicht nur belagert, sondern auch verschleppen will, indem zum Beispiel gerade Leiterfahrungen, die uns belagern, kann jeder von uns ein Lied davon singen, uns ins babylonische Kernland verschleppen wollen, indem sie uns den Glauben an diesen Gott als Vater, allmächtiger Schöpfer kleinreden. Wo ist er jetzt, dass ich nicht lache? Babylon zu widerstehen, heißt symbolisch wieder die Infragestellung von Gott und von seinem Wort. Ihn und sein Wort groß zu machen. Als Christen glauben wir auf das Wort hin. Wir glauben nicht auf die Erfahrung hin, wir glauben auf das Wort hin. Zeichnet wesentlich christlichen Glauben aus. Und deshalb singen wir auch nachher und an den folgenden Sonntag ein Lied, das uns in dieser Serie begleitet. Wer erschuf die Himmel? Wer versetzt die Berge? Du bist Gott über die Welt, der mein Leben hält. Dein Name sei erhoben. Im Buch Daniel geht es nicht darum, du musst so werden wie Daniel. Das ist nicht realistisch. Wir sind nicht Daniel und wir können auch nicht so werden wie Daniel, bei allem, was wir von ihm lernen können. Im Buch Daniel geht es primär um den Fokus auf Gott. Sieh auf ihn, wie herrlich und souverän er ist. Allein im ersten Kapitel, Gott ist es, der seinen Plan in Erfüllung gehen lässt. Gott ist es, der eben Könige in die Hand anderer Könige gibt, Vers 2. Gott ist es, Vers 9, der Daniel Gnade schenkt. Gott ist es, der Weisheit schenkt und das mehr als allen anderen Weisen in Babylon, Vers 17. Also der Held der Geschichte ist Gott. Und er plant, leitet, führt, vollendet. Also, wenn wir das Ende November dann bejubeln, hat die Serie, ich glaube, zumindest das wesentlichste Ziel erreicht. Das erste, Babylon fordert heraus. Mein längster Punkt, das zweite, Babylon hat unsere Identität im Fokus. Babylon hat unsere Identität im Fokus. Das erlebt die Israeliten und das erlebt Daniel. Mit der Ausbildung von Daniel und seinen Freunden für eine Tätigkeit am Hof, die Bibel spricht von Erziehung, plant Nebukadnezar, Einfluss zu nehmen auf die gesamte jüdische Bevölkerung und sie als Gesamte durch ihre jungen Leute und die Prägung ihrer jungen Leute ins babylonische System zu integrieren. Ein kluger Schachzug, aber davor braucht es eben die babylonische Prägung der jungen Leute. Und die hat es in sich, symbolhaft bis heute. Ausgewählt wird, so erzählt es das erste Kapitel, die Elite. Werden die, die sich hervorheben, auch indem sie hervorgehoben auftreten, andere gewinnen können. Und auch das ist Babylon bis heute. Der Schwache bleibt außen vor. Auch eine Mahnung an uns als Gemeinde im Kontrast zu Babylon, das Schwache nicht außen vor zu lassen. Und dann diese dreijährige Erziehung. Sie lernen und verinnerlichen, Schrift und Sprache der Babylonier steht für die babylonische Kultur. Auf diese Weise sollen diese jungen Leute ein Teil der Geschichte und der Kultur Babylons werden. Und dann werden sie verwöhnt geradezu mit den aus babylonischer Sicht besten Speisen, Speisen, die nicht nur der König bekam, sondern Speisen, die dadurch noch einmal aufgewertet werden, indem sie zuerst den Göttern geweiht werden. wenn Daniel 1 hier im Blick auf diese Speisen von unrein spricht, dann handelt es sich hier um eine jüdische Ordnung, wo zum einen ganz konkrete Speisen als unrein bezeichnet werden, aber zugleich auch alle Speisen, die zuvor den Göttern geweiht worden sind. Und das war übliche Praxis, nicht nur im alten Orient, sondern auch noch in der griechischen Kultur, wie wir im Neuen Testament dann in den Korintherbriefen sehen. Also wenn hier jetzt den jungen Leuten diese babylonischen Speisen vorgesetzt werden, die zuvor den Göttern geweiht worden sind, dann ist ihre Speise oder dass sie sich darauf einlassen, gleichermaßen eine Huldigung der babylonischen Götter. Also wir haben hier eine kulturelle und eine religiöse Prägung. Und schließlich, und das, da kulminiert es dann drin, geht es an die Identität der jungen Leute, indem sie neue Namen bekommen. Namen, deren Bedeutung ebenfalls wieder den babylonischen Göttern huldigen. Habe ich den Vers rein und habe die Übersetzungen dazu geschrieben. Daniel, übersetzt, heißt so viel wie Gott ist mein Richter. Gott ist mein Richter. Nannte er Belshazzar, übersetzt Bel schützt sein Leben, also einer der babylonischen Götter. Hanania, übersetzt Gott ist gnädig. Nannte er Schadrach, in Furcht versetzt. Michael, übersetzt, wer ist der, der zu Gott gehört? Nannte er Meschach, gering geachtet. Und Achsaja, ah, da habe ich es vergessen reinzuschreiben, kann man übersetzen mit Jahwe hilft, nannte er Abednego, übersetzt Knecht Nebos, wieder einer der babylonischen Götter. Kultur, Speisen, Religion und dann mündet es in die Identität, dass der Name ausgetauscht wird. Ja, das ist Babylon. Eine neue Identität. Klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen schwarz-weiß. Will uns aber erinnern, wo unsere Heimat ist. Wo wir leben einerseits und wo wir andererseits aber hingehören. Wo unsere Heimat ist. Oder Jesus kann es nicht deutlicher formulieren, indem er es ins Gebet bringt. Sogenanntes hochpriesterliches Gebet, Johannes 17, wenn er Gott bittet, ich bitte dich nicht, sie, gemeint die Jünger, die an ihn glauben, ihm vertrauen, sie, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt. So wie auch ich nicht zu ihr gehöre, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Heilig heißt so viel wie zu Gott gehörend. Dein Wort ist die Wahrheit. Wow, was für ein Gebet und was für ein Trost, dass Jesus so für uns auch heute eintritt. Und dieses deutlich wird, ja, wir leben in der Welt und sind doch nicht von der Welt. Und wenn dieses Gebet auch 600 Jahre jünger ist als Daniel, so war Daniel doch von genau dieser Wahrheit des Wortes Gottes erfüllt und konnte deshalb in dieser Welt auch leben. Nicht Belshazzar, Bel beschützt mein Leben, sondern seine Identität, und der war er sich bewusst, ich bin Daniel, Gott ist mein Richter. Und in dieser Identität und in dieser Vergewisserung dieser Identität trifft Daniel, und das ist mein dritter Punkt, Herzensentscheidungen. Also erst die Identitätsvergewisserung und dann folgen, mein dritter Punkt, Herzensentscheidungen. Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit der Speise, mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Sich nicht unrein zu machen, das ist immer wieder neu eine Frage der Entscheidung. Was meint hier diese Begrifflichkeit im Blick auf Gott rein oder unrein? Bei rein, da denkt mir an Wäsche auf der Leine, ist jetzt sauber rein oder nicht. Was meint rein in diesem geistlichen Sinn? Im Judentum ist Reinheit eine Voraussetzung dafür, in Gottes Gegenwart sein zu können. Und das betraf damals auch Gegenstände und natürlich Menschen. Reinheit ist im Judentum, aber auch bis heute, bei allem, was sich hier auch verändert hat, ist trotzdem auch im Neuen Testament Reinheit die Voraussetzung für ein Leben in der Gegenwart Gottes. Damals im alttestamentlichen Judentum gehörte zu Reinheit oder zu einem Leben in Reinheit zum Beispiel die Beachtung bestimmter Speisegebote. Diese hat Jesus außer Kraft gesetzt. Man spricht hier davon in der Theologie, Jesus erstreicht die sogenannten kultischen Reinheitsgesetze des Alten Testaments. Was er aber aufrecht erhält, sind diese, ja, man nennt sie Moralgebote, wie zum Beispiel die 10 Gebote. Also die Gebote, die Gott uns gegeben hat, um für ein Leben in dieser Welt, die hält Jesus aufrecht. Ja, mehr noch, er verschärft sie ja sogar in der Bergpredigt, wenn er zum Beispiel das Ehebruchsgebot aufgreift und sagt, nein, Ehebruch beginnt nicht im Bett, Ehebruch beginnt im Kopf, indem du dem anderen hinterher träumst. Oder das Tötungsverbot, 5. Gebot, da sagt Jesus, nee, das Mord beginnt nicht, wenn du einen machst, sondern Mord beginnt im Kopf, wenn du darüber nachdenkst, einen am liebsten zu machen. Also deutlich, Jesus verstärkt die Gebote, aber nicht die kultischen Reinheitsgesetze, diese gelten für uns Christen nicht mehr. Zitat Jesus, nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, also Speisen oder Ähnliches, vielmehr macht ihn das unrein, was aus dem Menschen herauskommt. Zum Beispiel seine Gier, alles für sich rausholen zu wollen. Oder unsere Hartherzigkeit, unsere Selbstverliebtheit und die damit einhergehende Lieblosigkeit den anderen gegenüber. Die 10 Gebote behalten ihre Gültigkeit. Und es braucht immer wieder neue Herzensentscheidungen, dass wir in der Gegenwart Gottes leben wollen, in Reinheit. Zitat, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Das ist eine Entscheidung. Unser Verlangen liegt in unserem Herzen, im Guten wie auch im Bösen. Und in Anlehnung auch an das Gebet von Jesus, uns vor dem Bösen zu bewahren, kann es auch in einer Situation der Anfechtung unser Gebet sein, für mich ein Gebet, das mich schon in Jugendjahren geprägt hat, Psalm 16. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Übrigens im Psalm auch zum gut auswendig lernen, weil er ganz viel auch drin hat für unser Leben mit Gott in dieser Welt. Unsere Entscheidung ist laufend neu gefragt, grundsätzlich und jeden Tag neu. Und das auch nicht nur im Blick auf unser Tun, sondern auch hinsichtlich, ich sag mal, unsere Seelennahrung. Womit fütterst du deine Seele? Was schaust du dir an? Was lässt du rein? Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich nicht unrein machen wollte. Und dann segnet Gott Daniel. Wie? Mit, das ist mein 4. Punkt, Schönheit und Kraft. Vers 15. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Daniel ermutigt uns persönlich und als Gemeinde, diese Herzensentscheidungen zur Reinheit jung einzuüben. Und dann auch zeitlebens zu praktizieren. Ein Mensch, der im Hören auf Gottes Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes, ohne den geht's nicht, er muss es schenken, aber dann Herzensentscheidungen zur Reinheit trifft, also zu einem Leben, das Gott ehrt, lebt dann nicht nur in der Gegenwart Gottes, sondern hat auch in dieser Welt Schönheit und Kraft. Und das gilt auch für unsere Gemeinden. Eine Gemeinde ist dann schön und kräftig, wenn sie Herzensentscheidungen der Reinheit trifft. Und dann ist sie auch fünftens und letztens welttüchtig statt weltflüchtig. Wenn wir Daniel lesen, dann mag manches ein bisschen schwarz-weiß erscheinen, ist es aber überhaupt nicht. Der letzte Vers des 1. Kapitels, und Daniel blieb im Dienst bis ins 1. Jahr des Königs Kyros. Hier haben wir eine Epoche von satten 60 Jahren, in der Daniel am königlichen Hof arbeitet. 605 vor Christus seine Verschleppung bis hinein ins Jahr 539. Jetzt haben wir es richtig. 605 Verschleppung, 539 der Perserkönig Kyros erobert Babylon, sein erstes Regentschaftsjahr in Babylon. Was wir davon lernen können, mal abgesehen davon, wie alt war Daniel in der Löwengrube? Nicht wie auf vielen Bildern, so ein junger Knabe. Ihr ahnt, Darius war damals der Regent, ein von Kyros eingesetzter Herrscher in dieser Region. Also nicht Darius der Große, der kam dann noch später. Aber der Darius, der hier in der Löwengrubengeschichte leitend ist, macht uns deutlich, Daniel mit 605, Konfi-Alter, verschleppt, 60 Jahre später, der war an die 80, als er da in der Löwengrube steckt. Was für ein Leben und auch was für eine Konsequenz in seinem Leben, Gott gegenüber und auch in dieser Welt der Präsenz. Also was wir von Daniel hier lernen können, als Christ muss ich in einem, ich nenne es mal, nicht christlichen Umfeld nicht abtauchen. Habe ich erst die Woche wieder in einem freikirchlichen Kontext gehört, in dem man gemeint hat, dass die Zeit der Hauskirchen wieder gekommen sei. Und dann kam sogar der Begriff dazu, möglicherweise der Untergrundkirche. Mag ja sein, dass wir auch in Deutschland wieder in solche Zeiten kommen. Heute aber möchte ich mit Daniel das Gegenteil stark machen. Wir brauchen welttüchtige und nicht weltflüchtige Christen. Dass wir gerade nicht abtauchen, sondern präsent sind und präsent bleiben und das jeder an seinem Platz. Und auch als Gemeinde hier am Ort in Waldorf-Häslach und als Kirche in Deutschland. Und das ist dann auch eine der Baustellen der Aufsplitterung und der Verteilung der Christen im Land, auch in viele kleine Freikirchen. Überhaupt nichts gegen Freikirchen. Im Gegenteil, mir sind viele persönlich, menschlich, geistlich, theologisch sehr nahestehend. Der Haken an der Stelle aber ist diese Zersplitterung, dass wir als Christen auch kein Gegenüber mehr sind, im positivsten Sinn des Wortes, ein Gegenüber zum Staat, zur Gesellschaft, auch mit dem, mit unseren Werten, weil sich die Dinge hier völlig zerflattern in unserer heutigen Zeit. Wer eigenes Thema, festhalten will ich an dieser Stelle Daniels Treue, Gott gegenüber und auch zu seiner Präsenz in dieser Welt. An seinem Platz, Daniel lehrt uns, nicht weltflüchtig abzutauchen, sondern welttüchtig zu bleiben. Denn nur wenn wir bleiben, können wir auch prägen. Daniel, die Regierenden sogar, die Gesellschaft, das Land. Und damit auch dazu beitragen, wie Daniel, dass eben eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde überhaupt in einem säkularen Umfeld ihren Glauben frei leben kann. Und nicht nur das, sondern eben auch ein Segen ist für die Gesellschaft und für ihr Land. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und danach singen wir miteinander ein Lied, das uns durch die Serie hindurch begleiten soll, zumindest in den Spätgottesdiensten mit Musikteam und Band. Ein Lied, das unseren Blick auf den König richtet, auf den, der König ist, die Welt erschaffen hat und auch die Geschichte deshalb lenkt. Jesus, dich beten wir an. Du bist der König, auch bei so vielem, was in dieser Welt königliche Macht beansprucht. Du regierst, auch und gerade dort, wo wir es nicht sehen. Danke, dass du die Geschichte in Händen hältst und sie zum Ziel führst. Danke, dass nichts an dir vorbeigeht. Hilf uns, in Reinheit und Heiligkeit zu leben. Nicht aus uns, sondern in der Kraft deines Heiligen Geistes. Und stärk du dazu auch unser Herz. Jesus, du bist Gott über die Welt, der mein Leben hält. Nimm mein Herz, nur du allein sollst König sein.